NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, schön, dass Sie bei uns sind. Am Freitag ist Premiere des Programms Seasons im GOP Wintervarieté in der Orangerie in den Herrenhäuser Gärten. Was die Besucher da so alles erwartet, erzählen uns gleich meine Gäste hier im Studio. Dann nehmen wir sie mit ins Theater. An der Landesbühne Nord wird das Stück Für mich soll's rote Rosen regnen über Hildegard Knef aufgeführt. Und wir stellen Ihnen die neuen Pläne der Brüder Wingenfelder vor. Einen schönen Abend. NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel am Dienstagabend. Ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Am 22. November, da ist es dann endlich soweit, ein artistisches Jahr hält Einzug in der Orangerie der Herrenhäuser Gärten. Denn zum 20. Jubiläum des Wintervarietés präsentieren GOP-Showkonzept und das GOP-Varieté-Theater Hannover 4 künstlerisch dargestellte Jahreszeiten. Und das voller Artistik und Varietékunst in Form einer neuen Show. Seasons heißt sie. Und ich freue mich sehr, dass Valentina Steinkühler und Ina Richter vom GOP hier bei mir im Kulturspiegelstudio sind. Schön, dass ihr da seid.
Vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns auch,
dass wir da sein dürfen. Danke.
Jetzt interessiert mich natürlich erstmal, das Programm heißt Seasons. Ina, vielleicht kannst du uns einen kurzen Überblick geben, wie das Programm aussieht?
Ja, sehr gerne. Also wir erleben ein artistisches Jahr. Und alles, was in einem Jahr passieren kann, sind natürlich nicht nur die Jahreszeiten, es entstehen Freundschaften, es wird gefeiert, es wird alles artistisch dargestellt. Es ist eine sehr lebendige Show, wir erleben hochkarätige Artistik. Was ganz besonders ist an dieser Show, es ist keine reine GOP-Showkonzeptproduktion, sondern eine Kooperation mit der kanadischen Kompanie Flipfabrik. Das heißt sozusagen eine Überseefreundschaft. Und normalerweise ist unsere Kreationszentrale in Hannover und so haben ganz viele Proben schon in Kanada stattgefunden, die wir online begleitet haben. Wir sind dieses Mal nicht hingeflogen und dann sind die Artisten alle hierher gereist und wir haben in unserer Probenhalle in Hannover die Show dann zusammen fürs Wintervarieté und unsere anderen Häuser kreiert.
Das hört sich super spannend an. Valentina, wie kam es denn überhaupt zu der Idee zu sagen, wir machen so ein Programm, was wir Seasons nennen, was mit den Jahreszeiten zu tun hat, überhaupt mit unterschiedlichen?
Also tatsächlich besteht schon eine sehr lange Freundschaft zu Kanada und zu der Schule in Quebec und Montreal. Und ja, man hat Flipfabrik kennengelernt und die haben ursprünglich tatsächlich zu jeder Jahreszeit eine einzelne Show gemacht. Und es hat uns sehr gut gefallen. Wir haben gesagt, wie wäre es denn, wenn wir diese 4 Jahreszeiten für die GOP-Bühne zusammenfassen in einer Show?
Wer ist alles so dabei? Du hast ja eben gerade schon angesprochen, Ina, das sind hochkarätige Künstlerinnen und Künstler, die ihr da präsentiert.
Genau, also die Ausbildung in den Zirkusschulen in Kanada, die ist sehr vielseitig. Das heißt, die Künstler haben immer eine oder zwei Hauptdisziplinen, können aber auch alle ganz viel andere Sachen nebenbei, die sehr hoch beeindruckend sind. Also das Ensemble besteht aus 9 Künstlern und was besonders ist, wir haben eine sehr junge Clowness, das heißt ein weiblicher Clown ist dabei, der führt mit durchs Programm. Wir haben zum Beispiel Babu und Remy, die eine ganz tolle Kombination aus Einrad und Partnerakrobatik zeigen. Wir haben sehr beeindruckende Strapaten. Es ist ein ganz, ganz großes artistisches Feld. Es gibt viele Überraschungen in der Show.
Normalerweise findet das ja im GOP statt, im Theater. Jetzt ist es aber in der Orangerie, in den Herrenhäuser Gärten. Das ist eine ganz besondere Atmosphäre natürlich dort. Was ist so besonders? Worauf freust du dich da am meisten, Valentina, dass ihr da seid jetzt im Wintervarieté?
Also allein schon das Gebäude, die Orangerie ist ja einfach historisch und macht wirklich was her. Es ist für uns natürlich einerseits immer wieder eine kleine Herausforderung, weil es ist eine leere Räumlichkeit, die wir komplett für das Wintervarieté umgestalten, technisch. Jede Traverse, jeder Scheinwerfer, die Bühne wird angepasst, hat natürlich auch einen kleinen Vorteil zu dem GOP-Varieté-Theater Hannover, weil wir einfach in der Orangerie 2 Meter mehr Höhe haben und somit ein bisschen mehr Möglichkeiten haben, was die Luft nach oben angeht.
Wie sieht es denn da mit den Proben aus, Ina? Wenn die jetzt da hinkommen und normalerweise ja andere Räumlichkeiten gewohnt sind, jetzt sind sie in der Orangerie, wie wird da geprobt?
Das Schöne an der Orangerie ist, dass wir eben ganz viel Platz haben und viel größeren Backstage-Bereich als in den Theatern selbst. Das heißt, wir haben die Bühne, die das Publikum vorne sieht. Wir haben nochmal genauso viel Platz hinter der Bühne und haben dort auch Hängepunkte installiert. Das heißt, die Luftartistik kann hinter der Bühne üben. Es wird trainiert. Wir haben jetzt 10 Tage am Stück geprobt, haben heute einen ersten kleinen Pausentag, bevor es Freitag dann die richtige Gala-Premiere geht. Ist ganz, ganz viel zu tun.
Also das ist ja nicht nur, dass es Vorfreude ist, man ist ja auch schon ganz schön aufgeregt, oder? Wie ist es bei dir, Valentina? Kinder? Kannst du noch gut schlafen?
Also tatsächlich, es ist so, man mag es gar nicht glauben, ich bin viele Jahre beim GOP schon und ich bin tatsächlich bei jeder Premiere fiebere ich mit, bei jeder ersten Show. Man baut ja auch eine Beziehung während der ganzen Probenzeit auf mit den Künstlern. Es werden ganz viele Freundschaften entstehen daraus und wie gesagt, man ist jedes Mal wirklich aufgeregt. Geht es den Künstlern gut? Kriegen die alles hin? Gefällt es den Zuschauern? Also da spielen ganz viele Punkte mit rein.
Es ist ja was Besonderes, denn es ist das 20. Jubiläum. Also nicht irgendwas, sondern das 20. Ihr macht das schon viele, viele Jahre. Wie ist denn immer so die Resonanz des Publikums gewesen bisher?
Also tatsächlich war es hauptsächlich wirklich sehr, sehr positiv. Natürlich, wie auch alle anderen Unternehmen, sage ich es mal, gab es auch schwierige Zeiten. Wir wissen natürlich Corona und so weiter und dass die Leute dann doch zeitweise das Geld so ein bisschen mehr beisammenhalten möchten. Aber wir freuen uns sehr, dass wir das wirklich durchgestanden haben und wir glauben an das Produkt und kriegen da auch tatsächlich sehr positive Resonanz. Und ja, die Stadt freut sich auch, dass wir da in Herrenhausen auch im Winter dieses Gebäude halt bespielen.
Es ist ja auch wirklich eine schöne Atmosphäre, es sind tolle Künstlerinnen und Künstler dabei. Noch kurz zum Schluss, Ina, worauf freust du dich am meisten, wenn es dann endlich losgeht mit der Premiere?
Wir freuen uns natürlich am meisten darauf, in der großen Orangerie endlich einen befüllten Saal zu haben und dem Publikum die Show präsentieren zu können und eben diese besondere Jahreszeit, die ja auch mit vielen Emotionen und Weihnachten und Familie, dass wir dort eben auch zusammenrücken und den Winter gemeinsam verbringen mit den Kanadiern in Deutschland.
Ich freue mich auch, dass ihr hier gewesen seid. Valentina, du noch zum Schluss. Was ist so dein Höhepunkt, wo du dich jetzt am meisten drauf freust, wenn die Premiere startet?
Tatsächlich freue ich mich einfach auf viele nette Gesichter, mit denen man lange befreundet sind, Kollegen bei der Premiere jetzt gerade und auch nette Gespräche auf die Show selbst und auch die Gespräche danach.
Ich drücke euch die Daumen, dass alle fit sind, alle gesund, dass das Publikum ganz viel Spaß hat und dass ihr natürlich ganz viel Spaß habt. Schön, dass ihr hier gewesen seid bei mir im Kulturspiegel von NDR 1 Niedersachsen, Valentina Steinkühler und Ina Richter vom GOP. Und die Show Seasons, die wird vom 22. November bis 19. Januar in der Orangerie in den Herrenhäuser Gärten aufgeführt. Tickets gibt es natürlich ab 39 € sind sie erhältlich und alle Informationen finden Sie online unter varieté.de/wintervarieté-orangerie-hannover.de. NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel am Dienstag. Es kommt nicht oft vor, dass ein Theaterstück schon vor seiner Premiere ausverkauft ist. Im Fall von Für mich soll's rote Rosen regnen über Hildegard Knef an der Landesbühne Nord war das aber der Fall. Alle 10 Termine bis Ende März in Wilhelmshaven, Anfang November, ruckzuck weg. Im Spielgebiet sieht es bereits ähnlich aus. Zusatztermine gibt es aber ab Mai. Und die Begeisterung für das Stück, das Interesse, das es weckt, sind gerechtfertigt. Jutta Pschigoda hat das musikalisch-seelische Porträt, wie es im Untertitel heißt, gesehen, in dem es um das Leben der letzten großen Diva Berlins geht.
Hildegard Knef und ihre Markenzeichen. Die große Sonnenbrille, das blonde Haar und die dunkle Stimme. Lässig, mit Zigarette im Mundwinkel, sitzt sie zwischen ihren Umzugskartons, hämmert auf eine Schreibmaschine ein und geht hart mit sich ins Gericht.
Ich wünsche mir andere Nerven, ich such mir eine andere Haut.
Ramona Marx verkörpert diese ältere Knef. Es ist eine Paraderolle für sie. Aber Steffi Bauer, die zweite Schauspielerin, steht ihr als junge Hilde in nichts nach. In rascher Folge, immer wieder abwechselnd in Liedern und Texten, lassen die beiden das Leben der Knef Revue passieren. Nach dem Skandal um den Film Die Sünderin, wo sie 1951 im prüden Nachkriegsdeutschland nackt zu sehen war, tritt die junge Hilde demonstrativ in einem funkelnden Kleid auf die Bühne.
Heut find ich mich schön, ja einfach wunderschön. Und wenn das jedermann
Dramaturgin Julia Keller findet es sehr reizvoll an diesem Stück, wie sich die beiden Knefs, jung und älter, hier einander begegnen.
Weil ich den Kniff, dem sich der Autor James Lyons bedient, wahnsinnig klug finde. Nicht nur von der alten Knef, wie er sie nennt, alles erzählen zu lassen, sondern sich quasi in der Form einer zweiten Figur, einer jungen Hilde, die Geschichte, die Erinnerung des Vergangenen auf die Bühne zu holen.
Die Knef geht im Laufe ihrer Karriere in die USA. Am Broadway wird sie international gefeiert, aber ihr Leben wird immer auch begleitet sein von Krankheiten, Enttäuschungen und Rückschlägen. Doch sie lässt sich nicht unterkriegen, steht immer wieder auf. Darüber schreibt sie in ihrer Biografie, erzählt Regisseur Tobias Rott. Und daraus ist das Stück entstanden.
Alle Wörter, die gesprochen werden, sind Wörter, die sie in ihre Bücher geschrieben hat.
Besonders hervorzuheben sei ihr autobiografischer Roman »Der geschenkte Gaul«. Den empfiehlt Regisseur Rott den Babyboomern, die erst in den 60er Jahren geboren wurden und das Buch vielleicht noch aus dem Regal ihrer Eltern kennen. Er selbst habe den Roman als eine Art Geschichtsstunde gerade erst verschlungen. Die Knef sei eine großartige Zeitzeugin.
Die Frau ist ja quasi vorm Krieg geboren, also vorm Zweiten Weltkrieg geboren, ist im Zweiten Weltkrieg groß geworden, hat im zerstörten Berlin gelebt, wurde mehrfach ausgebombt, also kam nach Hause und die Wohnung stand nicht mehr, weil sie eben zerbombt war, hat während des Kriegs Schauspielunterricht genommen, hat den ersten Film gedreht währenddessen.
Und so ist dieses Stück eine Lebensgeschichte, aber vor allem auch ein musikalischer Abend. 30 Lieder singen die beiden Schauspielerinnen, begleitet von Klavier und Kontrabass. Simon Kasper, musikalischer Leiter der Landesbühne Nord, sitzt am Piano und gehört selbst zur jüngeren Generation. Er kannte die Knef vorher kaum.
Deswegen hatte ich vorher wenig Berührungspunkte und ich war sehr überrascht, als dieses Stück dann auf mich zukam, wie vielseitig doch ihre Stücke dann sind und wie viel tolle Musik da doch eigentlich drinsteht.
In dieser Stadt kenn ich mich aus. In dieser Stadt war ich mal zu Haus.
Schauspielerin, Sängerin, Autorin, vielseitig, schonungslos mit sich selbst und immer bereit für etwas Neues. So begegnet einem die Knef hier im Stück, Stimmen dazu aus dem Publikum.
Also es steigerte sich. Am Anfang habe ich gedacht, na, aber jetzt bin ich doch angenehm überrascht.
Ja, das ist schon toll. Das ist sehr interessant, einmal erzählend, einmal darstellend, das ist schon sehr interessant.
Wunderbar, ich bin sehr begeistert. Ich bin Hilde Knef-Fan und aber auch Fan von diesen zwei Schauspielerinnen.
Am Ende haben sich die ältere und die jüngere Hilde einander angenähert. Es ist ein vielschichtiges, sehr intimes Porträt dieser Frau und ihrer Zeit entstanden. Ein wunderbarer Theaterabend, auch und vor allem wegen der Lieder.
Für Karten müssen Sie ein bisschen Geduld mitbringen. Bis März ist das Stück in Wilhelmshaven bereits 10-mal ausverkauft. Im Spielgebiet gibt es aber noch Karten und es gibt Zusatztermine im Mai. Gemeinsam durch den Dienstag hier bei NDR 1 Niedersachsen im Kulturspiegel. Die Brüder Kai und Thorsten Wingenfelder sind in erster Linie bekannt als Gründungsmitglieder der hannoverschen Gruppe Fury in the Slaughterhouse. Doch in den letzten 13 Jahren haben sie parallel zu der Band auch als Duo aufhorchen lassen. Nun ist aber Schluss mit Wingenfelder. Derzeit befinden sich Kai und Thorsten auf Abschiedstournee. Das aber bedeutet jetzt keinesfalls den Rückzug von den Bühnen, ganz im Gegenteil. Beide haben bereits wieder große Pläne mit den Furies und das haben sie Uli Kniep verraten.
Wenn ich jetzt von da
Wenn ich jetzt, wann dann? Ein Titel von dem kürzlich veröffentlichten letzten Album von Kai und Thorsten Wingenfelder. Schlicht und ergreifend lautet auch das Motto der Abschiedstournee der Brüder. Am vergangenen Wochenende spielten sie noch in Bremen und Hannover und am 20. und 23. November wollen sie letztmalig in Osnabrück und Wolfsburg auftreten. Danach aber soll Schluss sein mit dieser Formation. Warum, erklärt Gitarrist Thorsten.
Wir sind ja auch nicht mehr 17 und nicht mehr in der Nachwuchsband. Und haben wir auch noch eine andere große Kapelle, die aus unerfindlichen Gründen in den letzten Jahren sich nochmal aufgeschwungen hat zu höheren Weinen. Und das ist manchmal eine ganze Menge.
Das kannst du einfach so nicht wuppen. Und wenn du das probierst, wirst du relativ schnell an den Punkt kommen, wo du einsehen musst, dass du eins von den beiden Sachen nicht richtig machen kannst.
Ergänzt Sänger Kai Wingenfelder. Deshalb haben sich beide Brüder entschlossen, nur eine Sache, die aber richtig zu machen. Mit den Kollegen von Fury in the Slaughterhouse werden sie nämlich neue Projekte in Angriff nehmen. Ab Juni geht die Band wieder auf Tournee.
Es läuft unfassbar gut. Man weiß ja immer nicht, welche Zeiten einen erwarten. Es ist ja, wir sind ja immer noch in der Post-Corona-Zeit und alle Preise sind gestiegen und hin und her und gehen die Leute weg und die Weltlage und you name it. Aber es ist wunderschön zu sehen, dass die Leute total Bock haben, uns zu sehen. This is not the time to sleep where we
find. This is not the time to lie. Nach dem großen Erfolg auch und gerade des jüngsten Fury-Albums namens Hope erwarten die Fans natürlich neue Songs. Ob und was für 2025 da zu erwarten ist, erläutert Thorsten Wingenfelder.
Wir haben angefangen zu schreiben für ein neues Album. Und ich glaube, solange wir noch was zu sagen haben, auch musikalisch und relevant sind, machen wir auch noch ein bisschen weiter. Ich kann dir jetzt nicht sagen, wann ein Endpunkt kommt oder nicht. Wenn wir gute Songs schreiben und was sagen wollen, dann können wir das tun. Und das machen wir auch. Wahrscheinlich kommt ein Song schon raus zu den Festivals 25 und dann zieht sich das Jahr durch mit Fertigstellung des Albums bis zum Ende.
Kai Wingenfelder wird mit Fury-Gitarrist Christoph Steinschneider allerdings noch vor Weihnachten ein ganz besonderes Erlebnis feiern können. Die beiden gehen an Bord der Sea Cloud Spirit und erkunden die kleinen Antillen.
Das ist so eine Motto-Kreuzfahrt, die heißt Songs and Sails, das ist auf dem Segelschiff. Und das ist nicht so ein riesen Kreuzfahrtschiff oder so, sondern es ist ein Segelschiff. Und die handelt einfach nur von musikalischen Themen und wir spielen zwei Konzerte auf dem Schiff. Und da, wo die großen Kreuzfahrtschiffe nicht hinkommen und schmeißen dann den Anker und gehen von Bord.
NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer einen schönen Dienstagabend. Ich freue mich gleich auf meinen Gast, den Autor Marco Sagurna. Er stellt uns das Projekt Die Lyrik-Karawane vor. Dann machen wir Lust auf Theater für die ganze Familie mit dem Weihnachtsstück Momo. Am Wochenende war Premiere. Wir waren in Oldenburg dabei. Und wir stellen Ihnen den neuen NDR-Podcast Becoming the Beatles vor. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Gemeinsam mit Ihnen geht's durch den Dienstagabend hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Die Lyrik-Karawane ist unterwegs. Autorinnen und Autoren waren im September zu Gast in Stapelfeld zu einem gemeinsamen Workshop. Ihre Gedichte haben sie dann in Rastede bei einem literarischen Abend auf die Bühne gebracht. Und morgen geht es nach Vechta. Ich freue mich jetzt auf den Autor Marco Sagurna hier bei mir im Kulturspiegel. Hallo Marco.
Hallo Martina, ich
freue mich, dass du da bist.
Und ich erst.
Sag uns doch mal ganz kurz, oder vielleicht gibst du uns mal einen kurzen Überblick über die Lyrik-Karawane. Was steckt da genau hinter diesem Projekt?
Die Lyrik-Karawane, das war die Idee, ein poetisches Projekt mit drei Komponenten zu machen. Ein schönes Buch, das wir ausgeschrieben haben, bundesweit oder auch darüber hinaus. Dann Workshops zu machen, dass man Autorinnen und Autoren zusammenbringt. Und die Texte, die sie geschickt haben, die in dem Buch dann auch sind, die darüber reden. Also nicht nur ein, zwei Texte, sondern ein ganzes Konvolut, dass man sich in einer guten Atmosphäre trifft und miteinander über Poesie spricht und dass dann die AutorInnen dieses Buch auch auf verschiedenen Buchpremieren an verschiedenen Orten in Niedersachsen vorstellen.
Du warst ja mit dabei, auch bei dem Workshop im September. Wie war das?
Das war wunderbar. Ich habe das zusammen mit Reimer Boy-Eilers, der aus Hamburg ist. Wir beiden haben diesen Workshop moderiert. Und da hatte dann immer jeder so reihum eine Stunde Zeit, hat Gedichte vorgestellt, eigene Gedichte. Und dann haben wir über die Texte gesprochen. Und das war insofern spannend, weil es auch mal vorkam, dass jemand dann sagte, du sag mal deine beiden letzten Zeilen in dem letzten Gedicht. Ich finde, die müssen da weg. Die sind doch zu viel. Und dann wurde auf einmal über letzte Zeilen in Gedichten gesprochen.
Also eine ganz spannende Geschichte, wenn man sich so zusammentut und dann was vorträgt. Ja, man muss natürlich auch ein bisschen Kritik dann aushalten können. Aber das ist ja eigentlich immer ganz schön, ne, wenn es positive Kritik ist und man dann miteinander an so etwas arbeiten kann.
Das war ja sozusagen auch die Voraussetzung, als wir das ausgeschrieben haben. Das war im Frühjahr gewesen. Da stand natürlich in der Ausschreibung auch drin, dass man dann kritisch die Texte der anderen liest und die eigenen Texte sozusagen den anderen zum Fraß vorwirft. Aber
das hört sich böse an, so schlimm war es ja gar nicht.
So böse sind die LyrikerInnen miteinander nicht.
Für wen ist das eigentlich was, diese Lyrik-Karawane? Ich habe das Buch hier ja auch bei mir liegen und das ist auch echt schon ganz schön fett geworden mit vielen Gedichten.
Der Grundgedanke war hier nicht einfach nur eine Textsammlung zu haben von möglichst vielen, also hunderten Autoren, sondern dass wir nur 30 AutorInnen zu Wort kommen lassen und die stellen aber sehr viel von sich vor, also auf 7, 8, 9 Seiten Texte von sich. Und die sind alle sehr unterschiedlich. Und Poesie ist sowas Schönes, wenn ich bin damit aufgewachsen, dass meine Oma mir was vorgelesen hat oder meine Mutter. Die hatte großen Spaß an Wer reitet so spät durch Nacht und Wind, also Dinge, die sich noch reimten. Und inzwischen gibt es immer noch Poetinnen, die reimen, aber es ist eher die Ausnahme. Es wird aber Rhythmus gepflegt. Gedichte sind immer auch Lieder, das ist Musik.
Jetzt ist es ja oft in der Kulturszene so, dass es nicht so richtig toll läuft mit den Geldern. Dieses war ein richtiges Förderprojekt. Wie kam es dazu?
Das war die Idee, die ich hatte, eben die Leute zusammenzubringen. Und ich habe dann mit einer Förderin gesprochen in Hannover, erst von der VGH-Stiftung. Und die sagte, ah nee, da kann ich dir einmal eine Kollegin empfehlen. Geh doch mal zur Stiftung Niedersachsen. Und da habe ich dann mit Gesa Schönermark gesprochen und habe ihr das vorgestellt. Und sie sagte, ja, schreib doch mal ein Konzept aus, so insgesamt, wie du dir das vorstellst. Und dann schauen wir mal, ob das möglicherweise zu realisieren ist. Und dann habe ich das aufgeschrieben und dann haben wir nochmal telefoniert, haben dann noch ein bisschen gefeilt, also um das auch passend zu machen. Dann waren ja auch andere Förderinnen gefragt, damit eine Grundsumme zusammenkommt, dass die Autorinnen auch für die Lesungen ein anständiges Honorar bekommen, dass die Autorinnen den Workshop machen können. Da will man verpflegt sein, da will man eine Logie haben und das funktioniert alles in der Katholischen Akademie in Stapelfeld wunderbar. Das ist ja ein Haus mit, ich glaube, die haben so ungefähr 150 Zimmer und da finden parallel unterschiedlichste Dinge statt. Manche haben mit Theologie zu tun, aber andere auch nicht. So wie Kunstveranstaltungen, die dort stattfinden, Kunstseminare und in diesem Fall eben die Literatur. Und das hat uns dann dort zusammengebracht. Eine Autorin, die kam aus Nürnberg angereist, aus Frankfurt kamen zwei und die haben die Atmosphäre da alle sehr genossen.
Ich finde es ganz toll, dass da so ein schönes Buch bei rausgekommen ist und du hast eben gerade ja schon angesprochen, erst der Workshop und dann ging es ja zu den Lesungen und morgen kann man euch ja erleben und zwar in Vechta. Was erwartet da die Besucherinnen und Besucher?
Morgen in Vechta sind sehr spannende Autorinnen, die ja ein bisschen Exotik auch verströmen. Insofern eine tragische Exotik, wenn ich das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen werbehaschend, aber so ist das nicht gemeint. Der Hassan C. Al-Noun ist ein Autor aus Damaskus, der eigentlich Jurist ist, aber eben Lyriker. Also so wie viele andere Lyriker auch, die sind in allen möglichen Berufen unterwegs, aber sie schreiben Gedichte und manche machen das eben sehr ambitioniert und andere machen es hobbymäßig. Ich würde ja mal behaupten, jeder schreibt Gedichte. Und morgen Hassan C. Al-Noun, der hat dort wegen seiner Gedichte im Knast gesessen. Er war auch bei den Demonstrationen dort unterwegs. Und deswegen ist er geflüchtet und lebt seit einer ganzen Weile in Berlin, tritt dort auch schon auf, hat eine Übersetzerin gefunden aus Potsdam und die jetzt nicht Arabisch spricht, zum Beispiel die Claudia Hering, die hat mit ihm aber über diese Gedichte gesprochen. Hassan spricht eben ja inzwischen ganz passables Deutsch. Er würde auch ein bisschen was vorlesen können, aber wenn die Übersetzerin dabei ist, dann kann man auch schön erfahren, wie das entstanden ist, dass eine Übersetzerin, die gar nicht Arabisch spricht, trotzdem so eine wunderbare Übersetzung hinbekommt. Dieses Gedicht erzählt sehr viel, ein langes, was zum Beispiel der Hassan geschrieben hat.
Und morgen Abend kann man das dann live erleben im St. Antonius-Haus in Vechta. Wann geht es genau los?
Das geht um 19 Uhr los im Antonius-Haus. Das ist mitten in der Stadt in Vechta. Leander Sukow ist auch noch dabei, ein wunderbarer Autor, der jetzt aus Ochsenfurt kommt und der also in Bayern lebt, aber der Präsident des nordfriesischen Pen-Zentrums ist, also für Niederdeutsch und für Friesisch. Und das als Bayer. Und der schreibt Gedichte, die ich sehr liebe, sehr erzählerische Gedichte. Die können lustig sein, die können sehr hart mit der Welt ins Gericht gehen. Leander ist ein sehr politischer Mensch und dann der Andreas Rummler, ein sehr erfahrener Autor aus Bremen, der richtig aus der klassischen Literatur auch kommt, der Vorsitzende der Goethe-Gesellschaft ist in Weimar und der in Bremen auch noch in der Goethe-Gesellschaft ist. Also ein solides Fundament, das einige dann auch wiedererkennen werden, und der schreibt eben über die Welt auch als einer, der sie kritisch begleitet. Er ist selbst auch im Vorstand des Pen-Zentrums in Deutschland, also wo man sich kümmert um Autorinnen, die in der Welt verfolgt sind. Deswegen ist es kein Zufall, dass diese drei zusammenkommen.
Also morgen Abend im St. Antonius-Haus Vechta, die Lyrik-Karawane, um 19 Uhr geht es los. Am 10. Dezember, da geht es dann weiter mit der Karawane im Bildungshaus Rastede. Und da ist dann Sabine Göttel dabei. Sie liest und spricht mit Günther Butkus und Anna Sanner. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du hier gewesen bist, Marco Sagurna, der uns ein bisschen mal erklärt hat, was die Lyrik-Karawane überhaupt so alles ist. Und wenn Sie Lust haben, schauen Sie unbedingt vorbei. Und dieses Buch, das gibt es natürlich auch. Die Lyrik-Karawane, so heißt es, sichere Texttransporte, sichere Gedichte. Also von daher danke ich dir, dass du hier gewesen bist. Und bist du auch dabei in Vechta?
In Vechta jetzt bin ich nicht dabei. Ich war in Stapelfeld und es sollen alle, die beim Workshop dabei waren, auch die Gelegenheit für eine Lesung haben. Und da wechseln wir uns ab.
Schön, dass du da gewesen bist. Vielen Dank, Marco Sagurna. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Hier ist der Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Es ist dunkel draußen, aber der Vorteil der Jahreszeit, es gibt wieder Weihnachtsstücke für Familien an den Theatern. Das Stück Momo ist gerade an mehreren Theatern zu sehen. In Hannover war die Premiere am Sonntag, vor einer Woche am vergangenen Sonntag, in Braunschweig und auch in Oldenburg. Helgert Füchsel erzählt uns mal, wie es in Oldenburg war und was es sonst noch bis zum Ende des Jahres am Oldenburgischen Staatstheater zu sehen gibt.
Sag mal, wo kommst du denn her, Kind?
Du brauchst keine Angst zu haben.
Du kannst ruhig runterkommen.
Wie heißt du denn?
Momo.
Oh, das ist aber ein schöner Name.
Ja, ja.
Wer hat dir den denn gegeben?
Ich.
Momo ist eines Tages einfach aufgetaucht in der Stadt und hat ihre Hängematte in einer Loge im Oldenburgischen Staatstheater aufgehängt. Schnell findet sie Freunde. Gigi mit seiner Ukulele auf dem Rücken, Beppo den Straßenkehrer mit zottligen weißen Haaren. Eine bunte Gemeinschaft. Lebendig und individuell. Im krassen Kontrast dazu die grauen Herren mit Uniformen, schwarzen Steppjacken und einheitlichen Gummimasken mit starrem Gesichtsausdruck. Einer besucht unangemeldet den Friseur Fusi und schreibt Zahlen an dessen altmodischen Friseurspiegel.
Hätten Sie beispielsweise schon vor 20 Jahren angefangen, täglich auch nur eine einzige Stunde einzusparen, dann stünde Ihnen jetzt ein Guthaben von 26.280.000 Sekunden zur Verfügung. Bei zwei eingesparten Stunden natürlich das Doppelte. Und ich bitte Sie, mein lieber Herr Fusi, was sind schon zwei lumpige kleine Stunden angesichts einer solchen Summe?
Eine lächerliche Kleinigkeit.
Aber Momo deckt das Geheimnis der grauen Herren auf. Schauspielerin Paulina Hobratschk überzeugt als leicht naive, freundliche und entschlossene Momo, die zu ihren Freunden steht. Die Regisseurin Katharina Bötsch sieht gleich mehrere Hauptthemen in dem Stück.
Dass Gemeinschaft ganz wichtig ist, wahre Freundschaft, Zugewandtheit zueinander und das Bewusstsein dafür, wie ich meine Zeit verbringe. Ich werde niemandem vorschreiben, auch nicht indirekt in dem Stück, was meiner Meinung nach die beste Art sei. Meine Hoffnung wäre, dass sich auch die Kleinen damit auseinandersetzen, unbewusst vielleicht. Was mache ich mit meiner Zeit eigentlich? Wie verbringe ich mein Leben? Denn Zeit ist Leben.
Zum Thema Zeit haben auch die Kinder im Publikum viel zu sagen.
Zeit kann ja nicht geklaut werden. Man verbringt ja auch Zeit, während man was mit etwas verbringt.
Man muss sich darüber nachdenken, was man jetzt mit seiner Zeit macht. Man macht einfach irgendwas. Trifft sich mit Freunden und so, muss nicht immer irgendwie arbeiten oder so.
Ich finde es mega cool, weil das es auch richtig ist, dass man auf seine Zeit auch gut aufpassen muss.
Witzig und cool ist es nicht nur bei Momo. Im Schauspiel hatte das Stück Stolz und Vorurteil, Sternchen oder so, nach dem Roman von Jane Austen gerade Premiere. Die 5 Bennet-Schwestern aus reichem Hause in der Nähe von London könnten alles verlieren, wenn ihr Vater stirbt. Die einzige Lösung: heiraten. Die Bühnenfassung aber erzählt diese Geschichte nicht wie der 200 Jahre alte Roman aus der Sicht der Familie Bennet, sagt der Intendant des Oldenburgischen Staatstheaters Georg Heckel.
Das wird ja gerade einmal umgedreht und aus der Perspektive der Haushälterinnen, der Dienerinnen, all derjenigen, die normalerweise in der Zeit vor 200 Jahren keine Sprache und nicht das Recht zu sprechen hatten, erzählt. Dieser Perspektivwechsel macht diese Geschichte spannend und sehr heutig.
Wir erfüllen einen Auftrag. Sind stets verlässlich und ersetzlich.
Durch die Dienstmädchenperspektive ist die Sicht auf die Dinge ironisch gebrochen. 5 Schauspielerinnen spielen ganz übertrieben das affektierte Gehabe ihrer Herrschaften nach. Temporeich inszeniert und sehr lustig.
Wenn in dieser Nachbarschaft nicht über den letzten Stadtball gesprochen wird
oder über den nächsten Stadtball,
dann weil man auf dem aktuellen Stadtball ist.
Und heute Abend ist wieder ein Stadtball.
Und auch Ernstes steht auf dem Plan. William Shakespeares Macbeth. Das Werk reiht sich ein in eine Folge von Klassikern, sagt Intendant Georg Heckel.
Ich glaube, es wird eine starke Bildersprache. Das ist jetzt schon sicher sagbar. Wir haben ein großartiges, starkes Ensemble, sodass ich also auch sicher bin, dass das Geschehen oder das, was es zu erkennen gibt an diesen Figuren, sehr gut übertragen wird.
Eine weitere Premiere, die Oper Xerxes. Sie zählt zu den beliebtesten Opern von Georg Friedrich Händel. Hier zu hören in einer Aufnahme des NDR. Die Hauptrolle des persischen Großfürsten Xerxes wird am Oldenburgischen Staatstheater von Marjan Licht verkörpert. Er ist Sopranist und hat damit eine sehr seltene männliche Stimmlage. Also es gibt viel Neues bis zum Ende des Jahres und auch einen Klassiker. Die Oper Hänsel und Gretel von Engelbert Humperdinck bringt das Theater genau so auf die Bühne, wie sie bereits seit rund einem Jahrzehnt gespielt wird.
Der Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen am Dienstag. We grew up in Hamburg, hat John Lennon gesagt. Und auch live waren wir nie besser. Obwohl der erste Auftritt der Band in einem Stripclub auf St. Pauli ein totaler Reinfall war. Was ist da also passiert auf dem Hamburger Kiez zwischen 1960 und 1963? Wie wurden aus ein paar unbedarften Liverpooler Jungs absolute Superstars? Der Podcast erzählt, wie die jungen Beatles auf den Bühnen der Reeperbahn die Nächte durchspielen, mit eisernem Willen einen Traum verfolgen und für immer die Popmusikgeschichte verändern. Katharina Marenholz über die neue 6-teilige Podcast-Serie von NDR Kultur. Oh
yeah. Guten Abend, Norddeutscher Rundfunk. Es ist George Harrison. Von The Beatles.
Ein Highlight war das nicht.
Natürlich war das wahnsinnig aufregend für sie, nach Hamburg zu kommen.
Die Beatles kennt jeder. Beatlemania, kreischende Fans, Nummer 1 Hits ohne Ende.
Ladies and gentlemen, the Beatles, bring them on. I've been saying that
I'm Aber wie sind die Beatles geworden? Darum geht es im Podcast Becoming the Beatles, die Hamburger Jahre.
Rundstück warm, Schaschlik und Cornflakes mit Milch. Gut für Frühstück und ein Tasse Tee, bitte.
Tatsächlich beginnt die Geschichte der Beatles im Sommer 1960 in Hamburg. Mit einem Engagement, das eigentlich eine Nummer zu groß ist für die Band. Die ersten Auftritte im Indra, einem Stripclub am dunklen Ende der großen Freiheit, laufen schlecht. Glamour, Fehlanzeige. Die Jungs schlafen
im Bambi-Kino. Ja, im Bambi-Kino. In der Nähe von den Toiletten. It's true.
And then we were there for ages, like 2 months, 3 months.
Die Beatles leben im Bambi-Kino. Das ist um die Ecke vom Indra in der Paul-Rosen-Straße.
Oke Bandixen ist der Host in diesem Podcast. Hardcore-Beatles-Fan schon als Kind. Und als Kulturjournalist hat er immer am liebsten Beiträge, Reportagen und Interviews zu seinem Lieblingsthema gemacht.
Das Besondere an der Arbeit am Podcast war, dass ich einfach das Ganze jetzt mal von A bis Z erzählen konnte in 6 Folgen. Ich habe in diesem Fall aber auch ein bisschen Glück gehabt, weil ich ganz viel tolles Material gefunden habe im Archiv. Aber ich habe eben auch Leute getroffen, die diese Geschichte noch erlebt haben. Also vor 62, vor 64 Jahren. Zum Teil sogar Leute, die noch nie so richtig dazu befragt wurden. Zumindest war das noch nie in Deutschland so zu hören. Und das hat natürlich viel Spaß gemacht, das Ganze mal so ganz konzentriert zu erzählen. Wie ist es wirklich gewesen?
Es geht nochmal auf die Kiezbühnen von damals, die es zum Teil immer noch gibt.
Okay, rechts die Bar. Hier wird getanzt.
There are places I remember all my life, though some have changed.
Viele Zeitzeugen kommen zu Wort. Etwa der Musiker und Grafiker Klaus Fuhrmann und die legendäre Kiezwirtin Rosy Sheridan McGinnity. Beide waren damals mit den Beatles befreundet.
Der hatte eine ganz feine Art, auch der John Lennon. Paul war immer die Sonne. Paul konnte alles singen. Paul war musikalisch ohne Ende. Also, nicht, der, wenn der Little Richard gegeben hat, sind auch alle reihenweise umgefallen.
Becoming the Beatles ist auch eine Zeitreise in die 1960er Jahre. Natürlich mit viel Musik von der berühmtesten Band der Welt.
Wenn Sie Lust haben auf den Podcast Becoming the Beatles, alle Folgen können Sie hören in der ARD Audiothek und bei NDR Kultur. Das war wieder ein ganz toller Abend mit Ihnen hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Hat Spaß gemacht. Ich freue mich auf nächste Woche, nächsten Dienstag, natürlich wieder ganz viel Kultur aus Niedersachsen. Jetzt geht es traumhaft weiter hier bei uns im Programm und ich wünsche Ihnen einen richtig schönen Abend. Am Mikrofon war Martina Gielitzer. Tschüss.